nach dem Krieg, wir hatten noch kein neues Stadion, wir hatten kein Geld. Und da wurde die Eintracht 1951 eingeladen zu einer Goodwill-Tour nach Amerika. Das heißt, wir sind nach Amerika geflogen, haben da 8 Spiele gemacht und man wollte den Amerikanern zeigen, die Deutschen sind nicht alle böse. Das sind auch nette junge Leute, die Sport treiben. Und wir kamen aus Amerika zurück mit einem Scheck über $50.000 und der war dann der Grundstein, dass wir den Riederwald bauen konnten.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eine Sonderfolge zum 125-Jährigen von Eintracht Frankfurt. Und dafür sitzt heute mir gegenüber jemand, der sonst an meiner Position sitzt, nämlich Matthias Thoma, Leiter des Eintracht Frankfurt Museums, quasi ein wandelndes Eintracht-Lexikon. Und wir blicken zurück auf 125 Jahre Eintracht Frankfurt. Wir versuchen, die wichtigsten Ereignisse zusammenzufassen. Ich freue mich sehr darauf, auf eine kleine Zeitreise. Herzlich willkommen, Matthias Thoma.
Hallo.
Ja, wie gerade gesagt, am 8. März wurde Eintracht Frankfurt gegründet, 125 Jahre. Es ist natürlich schwer, 125 Jahre zusammenzufassen. Wir versuchen es jetzt mal und fangen an mit der Gründung. Wie kam es dazu? Was ist am 8. März 1899 passiert?
Erstmal schön, dass ich hier heute mal als Gast bin und andere ein bisschen Rolle, was erzählen kann. Eine andere Rolle, genau. Und ich versuche es zusammenzufassen, weil man natürlich da wahrscheinlich 125 Stunden jetzt drüber reden könnte. Aber am 8. März 1899 wurde quasi unser ältester Vorgängerverein gegründet. Der hieß damals ja noch gar nicht Eintracht, es war die Viktoria. Und es haben sich 15 Männer in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs zusammengesetzt, in der Gaststätte Friedrichshof, und haben die Viktoria gegründet. Viele waren Fußballer von Germania 94, dem ältesten Frankfurter Fußballverein. Die waren ein bisschen unzufrieden bei der Germania und haben dann gesagt, wir machen unseren eigenen Verein, und haben sich zusammengesetzt und haben die Viktoria gegründet.
Hat man damals dann schon eine Ortschaft gehabt, wo man gespielt hat? Wie ist es damals dann entstanden? Man braucht natürlich einen Platz, um Fußball zu spielen.
Das gab es schon. Das waren aber wirklich ganz einfache Wiesen. Es gab da oben an der Miquelallee gab es ein Naherholungsgebiet, das hieß Hundswiese. Da gab es eine Kneipe, die hieß Milchkur, und da sind sonntags Familien spazieren gegangen. Das war eine große Wiese und die Stadt hat den Sportlern gesagt, sie könnten da Fußball spielen. Also haben sich die Sportler sonntags ihre Spielfelder abgesteckt, mit Seilen abgesteckt, haben dann den Rasen gemäht, haben die Tore aufgebaut. Unsere Viktoria ist dann hoch an die Hundswiese gegangen und hat da Fußball gespielt. Aber du musstest morgens immer, sonntags früh, musstest du Pfosten und Latten da hochschleppen. Dann hast du die Tore aufgebaut. Genau. Und das war aber die erste Heimspielstätte der Eintracht. Und da haben wir dann auch das erste Spiel gewonnen.
Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Wie gewinnt ein Verein, der dann damals neu gegründet wurde, an Popularität? Also hatte man dann damals schon Fans? Waren es dann kleinere Grüppchen, die gesagt haben, ach komm, wir schauen mal vorbei? Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen?
Nee, der Fußball war damals was Exotisches in Deutschland. Der kam in den 1890er Jahren, hat er sich immer mehr verbreitet, und die Leibesertüchtigung Nummer 1 war eigentlich immer das Turnen. Das gab es ja schon seit den 1850er, 1860er Jahren mit Turnvater Jahn. Mhm. Turnen war die Leibesertüchtigung, das war aber relativ militärisch, das war sehr streng und sehr diszipliniert, und auf einmal kommen diese Fußballer, die das in England kennengelernt haben, mit 11 Mann in kurzen Hosen im Ball hinterherrennen. Das fanden die Leute natürlich spannend, ja. Mhm. Und viele sind aus Neugierde hingegangen, viele sind aus Begeisterung hingegangen. Im Gegensatz zum Turnwettkampf, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, hast du schnell auch eine Partei für eine Mannschaft, und so hat sich das entwickelt. Es gibt so schöne Manuskripte aus der Anfangszeit des Fußballs. Da gibt es eins vom Michael Pickel, da gibt es eins vom Ludwig Isenburger. Und da wird so beschrieben, dass wenn
Wer sind die beiden?
Also, das waren der Michael Pickel war ein Fußballer, der selbst gespielt hat. Der hat dann viele Vereinszeitungen der Eintracht gemacht. Und der Ludwig Isenburger war auch quasi ein Fußballer der ersten Generation. Und die beschreiben ganz nett, dass auf der Hundswiese erstmal die Familien einfach quer übers Feld gegangen sind. Wenn die Fußballer gespielt haben, haben die gesagt, wir gehen doch jetzt keinen Umweg zur Milchkur, wir gehen quer übers Feld. Woraufhin die Fußballer immer gegen die Kinderwagen geschossen haben, damit die wegbleiben. Und dann hat man sich irgendwie geeinigt, man hat die Plätze abgesperrt, Man hat dann schnell gemerkt, wenn man die Plätze richtig absperrt, wenn man einen Bretterzaun drumherum macht, dann hat man seine Ruhe und wer rein will, muss Eintritt zahlen. So hat man dann ein bisschen Geld verdienen können und so ging dann der Fußball, wurde dann in der Anfangszeit professioneller, aber immer sehr langsam professioneller.
Ja, damals dann ja noch Viktoria, wie du gesagt hast. Ab welchem Moment hat man dann beschlossen, okay, dieser Verein ist nicht mehr Viktoria, sondern wir wollen sagen, das ist Eintracht Frankfurt?
Das hat man erstmal gar nicht gesagt. Man hat als Viktoria gespielt. Die Viktoria war sehr gut organisiert. Man hat ein kleines Stadion sich gebaut an der Eschersheimer Landstraße. Man hat eine Tribüne gekauft, die hat 350 Mark gekostet. Die war schon an verschiedenen Orten in Frankfurt, wird immer wieder abgebaut und aufgebaut, eine Holztribüne. Dann hat man da gespielt und es gab noch einen zweiten Verein in Frankfurt. Also es gab in 1899 um die Jahrhundertwende wurden viele Vereine gegründet. Es gab aber noch einen Verein, der war sportlich sehr stark. Das waren die Frankfurter Kickers. Blöder Name.
Ach, die
aber
Frankfurter Kickers.
Frankfurter Kickers. Und 1911 haben sich dann Viktoria und Kickers zusammengeschlossen und haben den Frankfurter Fußballverein gegründet. Da warst du dann auf einmal doppelt so groß wie alle anderen Vereine, weil zwei wurden einer. Und der FSV Frankfurt, den es damals auch schon gab, der war stinksauer, weil er gesagt hat, jetzt tun die sich zusammen, da haben sie A, mehr Leute, da haben sie mehr Kompetenzen. Und in der Zeit, als wir uns zusammengeschlossen haben, hat der FSV eine Vereinsfahne in Auftrag gegeben. Die ist bis heute deren Motto, aus eigener Kraft. Also Viktoria und Kickers gehen zusammen und gründen den Frankfurter Fußballverein. Und da hat der FSV gesagt, wir machen alles selbst. Mhm. Und so kam dann der Frankfurter Fußballverein und 1920 kam dann erst die Eintracht auf.
Also man kann sagen, dass damals dann schon der FSV mit der größte Kontrahent war von
das
uns
war in der,
quasi.
Genau, das war in der Anfangszeit war das der große Konkurrent. Natürlich die Germania 94, der quasi die Mama von der Eintracht, also der Ur-Frankfurter Fußballverein, der war damals auch stark, FSV war. Es gab weitere Vereine aus Bockenheim, Rot-Weiß, wurde dann auch später Rot-Weiß genannt, aber die haben auch schon gespielt. Und das war ja ein sehr viel regionaler Fußball. Es ging erstmal um die Frankfurter Stadtmeisterschaft, der Grund für viele Rivalitäten bis heute. Aber damals war es natürlich auch die Vereine gegeneinander. Wenn du der Beste in Frankfurt warst, das war wichtig.
Ja, ganz plumpe Frage. Hatten wir damals dann auch schon unsere Farben und auch also das Maskottchen oder was? Also Attila war damals natürlich noch nicht da, aber was hatten wir für ein Wappen, was hatten wir für eine Farbe, wie sind wir optisch auch aufgetreten?
Also die Wappenkunde wäre eine Sache für ein Studentenseminar und die Fahnenkunde letztlich auch. Die Vereinsfarben wurden 1899 schon bei der Gründung festgelegt. Man hat gesagt, schwarz-weiß-rot. Wir vermuten heute oder man interpretiert es als treue Bekenntnis zum Kaiserreich. Damit waren die Farben vorgegeben. Das Vereinswappen Frankfurter Adler taucht sehr schnell in den Satzungen auf. In der Gründungsurkunde wurde das nicht bekannt gegeben. Aber man hat gesagt, man spielt in Frankfurt. Und wenn wir in Frankfurt spielen, nehmen wir in Frankfurt der Stadtadler aufs Wappen. Das ist eine Sache, die alle Frankfurter Vereine betraf. Wenn du heute zum FSV gehst, hat der einen Adler. Wenn du zu Germania 94 gehst, die haben einen Adler. Du gehst zu Safo, die haben einen Adler. Also die Vereine, die auf Frankfurter Stadtgebiet sich gegründet haben, haben alle den Frankfurter Stadtadler als Wappen genommen. Dann hast du irgendwann spätestens, wenn du dir Anstecknadeln produzierst, kannst du dich nicht mehr unterscheiden. Und dann wurde der Eintrachtadler ein bisschen runder, der FSV-Adler wurde ein bisschen länger. Der Germania-Adler hat ganz viele Zacken gekriegt, also man hat so den Stadtadler verifiziert, aber wir berufen uns immer, unser Vereinswappen ist der Frankfurter Stadtadler.
Also man hat versucht, irgendwann sich ein bisschen voneinander abzuheben, aber an sich alle schon irgendwie auch ein bisschen gleich, ne?
Genau.
1899 quasi die Gründung, machen wir mal einen kleinen Sprung. 1920, 1930, weil wir können jetzt nicht Jahr für Jahr durchgehen. Wie erfolgreich waren wir da? Wie sah es sportlich damals aus?
Also wir haben 1920 dann den Namen Eintracht angenommen und wir haben Fußball gespielt als Frankfurter Fußballverein, hatten da auch schon Abteilungen. Also es wurde auch schon Hockey gespielt, es wurde schon Leichtathletik gemacht. Also wo wir heute so stolz drauf sind, ein Mehrspartenverein waren wir damals auch schon. Und 1920 kam es zu einer großen Fusion. Es gab hier in Frankfurt eine Turngemeinde, die Turngemeinde von 1861, bis heute Turnhalle im Öderweg. Diese Turngemeinde hatte am Ostpark ein Stadion gekauft. Das war eine alte Radrennbahn und die hatten das Stadion, das hatte eine Kapazität von mehr als 30.000 Plätzen. damals auch schon das Problem, mit einem Turnwettkampf kriegst du 1000 Leute oder 1500 Leute, aber du kriegst kein Stadion voll. Also hat die Turngemeinde nach einem Fußballverein Ausschau gehalten, der dieses Stadion voll machen kann. Und der Frankfurter Fußballverein ist dann mit der Turngemeinde zusammengegangen. Und so kam dann 1920 dieser Name Eintracht auf, weil wir wollten in Eintracht Turnen und Sport anbieten.
Ja.
Die Fans fanden diesen Namen Eintracht anfangs entsetzlich. Es gibt sehr viele Berichte darüber, auch in der Presse, dass man sagt, ihr könnt doch einen Verein nicht Eintracht nennen. So heißt ja jeder Gesangsverein. Mhm. Und man hat sich immer auf diesen Frankfurter Fußballverein berufen. Hörer, die schon länger ins Stadion gehen und sich dran erinnern, in den 80er Jahren hast du dir im Stadion Fahnen gekauft. Da war Eintracht immer noch in Anführungszeichen, Klammer auf, FFV, Klammer zu, Frankfurt. Also man hat immer noch auf diesen Frankfurter Fußballverein Bezug genommen. Aber die Eintracht war mit dieser Fusion der größte Verein in Frankfurt. 2500 Mitglieder, wieder ein bisschen FSV, wieder ein bisschen überholt. Sportlich war aber der FSV zu der Zeit noch besser. 1925 FSV im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Und die Erfolge der Eintracht begannen dann Ende der 20er Jahre. Wir haben dann den FSV überholt, 1930 süddeutscher Meister und 1932 waren wir dann erstmals im Endspiel um die deutsche Meisterschaft, haben gegen die Bayern gespielt und 2-0 verloren.
Kurz Einordnung, die Bundesliga wurde ja erst 1963 gegründet. In welcher Liga haben wir damals gespielt, beziehungsweise wie viele Mannschaften waren damals dann auch in einer Liga?
Wir haben immer in der höchsten Liga gespielt, wir haben in Gauligen gespielt. Es gab immer regionale Ligen, das gab es bis 1963, nach dem Krieg hießen die dann Oberligen. Es gab viele regionale Ligen und die Sieger und Zweitplatzierten dieser regionalen Ligen haben eine Endrunde ausgespielt und die Sieger der Endrunde das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Es war ein großer Aufwand und letztlich hat man das oftmals damit begründet, dass man gesagt hat, so eine nationale Liga bringt uns nicht weiter, weil dann hast du ja Fußballspiele, wo eine Mannschaft von Hamburg bis München fahren muss, um ein Fußballspiel zu machen.
Ja.
Deswegen hast du die regionalen Spiele, Oberliga Süd, da hast du dann, bist du bis Regensburg gefahren, du bist nach Schweinfurt gefahren, du hast in Mannheim gespielt, also du hattest eher regionale Spiele und die Endrundenspiele bedeuteten dann weitere Reisen.
Man darf natürlich auch nicht den politischen Kontext vergessen, was in der Weltpolitik passiert ist. 1933 kam Adolf Hitler an die Macht. Es kam zur Gleichschaltung, was bedeutet die erzwungene Eingliederung aller sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Kräfte in der einheitlichen Organisation einer Diktatur. Und es kam dementsprechend, was, glaube ich, alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, zum Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945 und dementsprechend natürlich die Frage, wenn es ein so großes Ereignis passiert ist, so ein großer Einschnitt in der Menschheitsgeschichte, wie hat es Eintracht Frankfurt beeinflusst? Hat man das als Fußballverein gemerkt? Natürlich hat man es gemerkt, aber inwiefern merkt man das als so eine Organisation?
Also die Gleichschaltung in Deutschland hat alle Vereine betroffen, die Eintracht natürlich auch. Gegründet ist die Eintracht worden als ein ganz bürgerlicher Verein. Also, und man hat immer im Sport drauf geachtet, dass wir politische und konfessionelle Neutralität haben. Man hat immer gesagt, wir sind ein Verein, wir sind für alle. Politische Richtung ist egal, Konfession ist auch egal. Hauptsache, du interessierst dich für Sport, Hauptsache, du bist Eintrachtler. Das ist natürlich von den Nazis 33 aufgebrochen worden. Andersdenkende waren nicht mehr willkommen, Andersgläubige waren nicht mehr willkommen. Die Nazis haben ja definiert, wer ist Jude, wer ist kein Jude, die durften nicht mehr mitmachen. Die Eintracht hatte viele jüdische Sponsoren. Das Thema hatten wir immer wieder bei der Eintracht mit der Firma Schlappeschneider. Und die Gleichschaltung hat bedingt, dass bei der Eintracht auch Juden an den Rand gedrängt wurden, ausgeschlossen wurden. Der Verein wurde gleichgeschaltet. Wir wurden auch ein bisschen ein politisches Instrument. Also der Verein wurde für Politik missbraucht. Der Verein hat sich für Politik missbrauchen lassen und hat eigentlich alle Formen der Gleichschaltung mitgemacht. Wir haben Arierparagraphen übernommen und wir waren eigentlich ab 1936, 37 kein Verein mehr. Wir waren gleichgeschaltet wie eine politische Organisation.
Und das war über die ganze Kriegszeit hinweg?
Das war über die ganze Zeit. Es wurde immer weiter Fußball gespielt. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde weiter Fußball gespielt. Die Nazis haben immer versucht, Normalität zu suggerieren. Selbst als diese Bombenangriffe auf Frankfurt waren, man sieht heute, man hat die Bilder in Erinnerung, wie Frankfurt nach dem Krieg aussah oder wie viele deutsche Städte nach dem Krieg aussahen. Aber man hat immer gesagt, wir lassen uns nicht kleinkriegen, Fußball wird weitergespielt. Und so wurde noch 1944, als Deutschland eigentlich schon in Trümmern lag und die Kapitulation absehbar war, wurde noch eine deutsche Meisterschaft ausgespielt. Dresdner SC wurde noch 1944 deutscher Meister. Also man wollte diesen Sportbetrieb erhalten, um den Leuten Normalität zu zeigen. Bei der Eintracht hat es viele Leute betroffen und wir haben mittlerweile ja sehr viele Schicksale klären können von jüdischen Eintrachtlern, denen die Flucht manchmal gelungen ist. Vielen ist die Flucht aber auch nicht gelungen. Die wurden deportiert und umgebracht. Der bekannteste, der die Deportation überlebt hat, war sicher Sonny, den wir hier auch schon im Podcast hatten, der leider letztes Jahr verstorben ist. Aber wir haben auch jüdische Sponsoren, denen die Flucht gelungen ist. Zum Beispiel die Inhaber der Firma Schlappeschneider. Und die Enkel von der Firma Schlappeschneider werden zum Empfang in der alten Oper 125 Jahre kommen. Schön. Die sind mittlerweile, wohnen die in den Niederlanden, sind immer noch Rieseneintracht-Fans.
Was hat die Firma Schlappeschneider gemacht?
Die haben Schuhe produziert. Hausschuhe in Frankfurt war die größte Hausschuhfabrik Europas. Manche sagen größte Hausschuhfabrik der Welt. Und das war die Firma Ikas Schneider. Man nannte sie Schlappeschneider. Und deswegen waren die Eintrachtspieler auch die Schlappe Kicker. Es gab nochmal vor 6, 7 Jahren auch im Fanshop ein T-Shirt, Schlappe Kicker. Mhm. Also das ist quasi, wir waren die Betriebsmannschaft der Firma Schlappe Schneider. Ja. Viele der Spieler waren da angestellt.
Und dann, nachdem der Krieg zu Ende gegangen ist, 1945, ging es natürlich an den Wiederaufbau. In Frankfurt heißt es die Entrümmerung der Stadt. Hat man versucht, wieder Wohnungen aufzuziehen. Natürlich irgendwo auch eine gewisse Normalität zu schaffen. Hat der Verein auch eine Art Neugründung, Wiedergründung? Also was hat sich dann geändert innerhalb des Vereins, als dann der Krieg auch vorbei war?
Die Vereine wurden nach Kriegsende von den Alliierten, von den Amerikanern erstmal verboten. Alle Vereine wurden verboten. Man hat gesagt, das sind ja politische Einheiten gewesen. Mhm. Vereine wurden verboten und man konnte eine Neugründung beantragen. Bei der Eintracht war es auch so, Kriegsende wurden wir verboten und wir hatten ein Vereinsmitglied, der Emanuel Rothschild, der lebte in einer sogenannten Mischehe. Er war Jude, seine Frau war Christin, die Nazis haben das als Mischehe definiert. Der Emanuel Rothschild sollte eigentlich mit dem Sonny 1945 deportiert werden, der ist aber untergetaucht in Frankfurt, hat den Krieg überlebt. Und der war natürlich nach Kriegsende der perfekte Mann, um zu den Amerikanern zu gehen und zu sagen, die Eintracht ist ein guter Verein, da war ich auch schon vor 33 Mitglied. Der hat die Lizenz für uns erwirkt und dann konnten wir wieder spielen, dann wurde der Verein wieder gegründet. Wir hatten keine Anlage mehr, der Riederwald war zerstört. Wir haben dann am Bornheimer Hang gespielt, wir haben am Rossegger gespielt, wo wir schon ab 1911 zu Hause waren. Wir haben auch mal im Stadion gespielt, wenn wir die Freigabe gekriegt haben von Alliierten. Die Amerikaner haben das Stadion beschlagnahmt, das hieß dann Victory Park. Und da hat die Eintracht dann 1946 schon wieder einen Tag der Eintracht machen können mit Leichtathletik, mit Fußballspiel. Und so haben wir wieder angefangen.
Wie kann man sich das vorstellen? Es klingt jetzt sehr individuell, dass er einfach dort hingegangen ist und einen Antrag gestellt hat. Also jeder Verein musste das dann individuell machen über eine Person, die da den Auftrag bekommen hat? Oder wie offiziell war das dann am Ende des Tages?
Nein, das war schon offiziell. Es gab ja nach Kriegsende auch die Entnazifizierung für Privatpersonen. Also wenn du in der NSDAP warst oder in Gliederungen der NSDAP, dann gab es ein Entnazifizierungsverfahren, wo man als minder belastet, als hauptbelastet eingestuft wurde. Da gab es viele Persilscheine und je weiter der Krieg zu Ende war, desto lächerlicher wurde diese Entnazifizierung. Bei den Vereinen war es halt so, man hat gesagt, die Vereine müssen die Wiederzulassung beantragen. Man musste das dann begründen und dann war natürlich der Emanuel Rothschild ein guter Mann, um diese Lizenz zu erhalten. Die Vereine haben sich darum gekümmert und nach kamen die dann auch wieder dazu. Mhm. Und schon 1945, 1946 gab es eine Oberligasaison, wo die Eintracht gespielt hat.
Mhm. Also bei mir ist es tatsächlich so, wir sind ja jetzt gerade Ende 1940er. Ja. Das nächste Ereignis, was jetzt mir in den Kopf kommt, ist dann 1959 Deutsche Meisterschaft. Ist dazwischen auch irgendwas passiert oder wollen wir direkt über die Deutsche Meisterschaft sprechen?
Wir wollen nur über die Deutsche Meisterschaft sprechen, aber ganz kurz will ich dann noch ein Ereignis erwähnen, was vielleicht auch ein bisschen für die Eintracht steht. Die Internationalität. Wir gehen ja heute total ab, wenn wir Europapokal spielen und die Fans fahren zu Tausenden zu spielen und dieser Schlachtruf Eintracht Frankfurt international wird von uns gelebt.
Ja.
Das findet sich in der ganzen Geschichte. Wir haben schon 1929 zum 30. Geburtstag hat die Eintracht geschrieben. Wir waren schon in Ungarn, wir waren schon in Österreich. Eintracht in aller Welt hieß das damals.
Ne? Ja.
Es hieß Eintracht in aller Welt und die Welt war damals halt oftmals Europa und die umliegenden Länder. Aber man war total stolz darauf. Wir haben gegen englische Mannschaften gespielt. Nach dem Krieg, wir hatten noch kein neues Stadion, wir hatten kein Geld. Und da wurde die Eintracht 1951 eingeladen zu einer Goodwill-Tour nach Amerika.
Mhm.
Das heißt, wir sind nach Amerika geflogen, haben da 8 Spiele gemacht und man wollte den Amerikanern zeigen, die Deutschen sind nicht alle böse. Das sind auch nette junge Leute, die Sport treiben. Diese Goodwill-Tour gab es zum ersten Mal 1950, da war der HSV in Amerika, zweite Tour waren wir und wir haben dann diese 8 Spiele gemacht. Da waren auch viele Eintrachtler, die vor den Nazis geflohen sind, die waren in Amerika, man hat sich mit denen getroffen, es gab ein Wiedersehen, die Leute haben gesammelt für die Eintracht und wir kamen aus Amerika zurück mit einem Scheck über $50.000 und der war dann der Grundstein, dass wir den Riederwald bauen konnten.
War das ein Spendencheck oder war das, weil wir da die Spiele gewonnen haben oder was?
Das war ein Spendencheck.
Ah, okay.
Also das waren Freundschaftsspiele und das war ein Spendencheck. Die Eintracht war überall und dann haben die Leute haben Geld zusammengelegt und haben der Eintracht was gespendet. Mit diesen $50.000 konnten wir die Tribüne am Riederwald bauen. Und da begannen dann die erfolgreichen Zeiten. Wir hatten wieder eine Heimat. Davor sind wir immer irgendwo rumgefahren. Ab 53, also 52 Riederwald-Einweihung.
Mhm.
53 waren wir schon wieder süddeutscher Meister.
Ah, okay.
Da sind wir damals unglücklich gescheitert an Kaiserslautern 0-1. Aber dann 1959 wurden wir dann deutscher Meister. Und letztlich ist das vielleicht sicher eine Folge von der neuen Anlage, der neue Riederwald und der Entwicklung.
Genau, 1959 Meister und 1960 auch Europapokalfinalist. Das natürlich, das Ergebnis klingt jetzt nicht ganz so grandios, aber ein historisches Duell gegen Real Madrid in Glasgow. Was genau hat das mit dem Verein gemacht, auch dass man da international wirklich so ein großes, ich sag mal, Achievement hatte, wenn wir jetzt international schon sind?
Naja, wir wurden 1959 deutscher Meister. Das war damals, diese Regionalität wurde nach Berlin transferiert, weil wir waren in der Endrunde, wir haben in der Endrunde gespielt, haben das Finale erreicht und Kickers Offenbach war auch in der Endrunde. Und der DFB hatte das Finale nach Berlin verlegt aus Solidarität zum isolierten Berlin. Dann war auf einmal das Finale Eintracht gegen Kickers Offenbach und die Zeitungen haben ja auch geschrieben, jeder hat gesagt, ihr könnt doch jetzt nicht 2 Mannschaften nach Berlin fahren lassen, die hier 10 Kilometer auseinander wohnen.
Ja.
Aber auch Vorgaben waren damals auch schon, Vorverkauf ist schon gelaufen. Also sind wir nach Berlin gefahren, haben 5-3 gewonnen, wurden deutscher Meister. Da herrschte schon eine Rieseneuphorie in Frankfurt. Man sagt, zwischen 200.000 und 300.000 Leute haben die Mannschaft hier in Frankfurt gefeiert. Und was wir jetzt 2022 gesehen haben oder 2018.
Wie viele waren es jetzt da? Weißt du das? Hast du
da Zahlen? Man sagt immer zwischen 100.000 und 200.000.
Ah ja, okay, krass.
Also das war schon auch damals eine Riesenbegeisterung. Mhm. Die Eintracht war qualifiziert für den Europapokal und Europapokal war eigentlich, deutsche Mannschaften sind in der Regel spätestens im Viertelfinale rausgeflogen. Und der große Erfolg war sicher, dass wir das Finale erreicht haben.
Mhm.
Hier in Deutschland hat man sich total schwer getan mit Profifußball. Viele Länder hatten Profifußball. In Deutschland gab es immer noch Vertragsspieler und unsere Spieler brauchten alle einen Job. Also irgendwie Alfred Pfaff hat eine Kneipe, Dieter Stinker war bei der Post, Egon Loy, unser Torhüter der Metallgesellschaft, Richard Kress hat eine Drogerie, Hansi Wallbecher bei der Höchst AG und die haben dann gearbeitet, abends trainiert und dann Fußball gespielt.
Und lag das dann daran, dass sie halt damals noch nicht genügend Gehalt bekommen haben oder weil es einfach gesellschaftlich notwendig war, dass man halt das Ansehen aufrecht hält, so ja, ich habe auch einen anderen Job als jetzt nur Fußball?
Nee, man dürfte das nicht. Also es dürfte keinen professionellen Fußball geben. Du hast mit dem Fußball zwar Geld verdient, du hast auch von der Eintracht Geld gekriegt und das war schon auch, die waren alle privilegiert, die haben natürlich alle gut verdient, auch mit der Eintracht. Als Fußballer hast du damals mit dem Fußball genauso verdient wie mit dem Beruf, den du hauptsächlich hattest, aber du brauchtest halt noch einen Beruf, ja. Im Europapokal haben wir erste Runde gegen Bern gespielt, dann gegen Wien gespielt und das Halbfinale gegen die Glasgow Rangers gespielt. Und die kamen als Profitruppe. Und nun kommen die Eintracht-Spieler als Vertragsspieler mit Berufsspielen gegen eine Profitruppe aus Schottland, was ja nur auch so ein bisschen Mutterland des Fußballs ist. Und das war dann die große Sensation. Wir haben gegen die 6:1 gewonnen und das Rückspiel in Glasgow auch noch mit 6:3 gewonnen. Das hat die Eintracht total bekannt gemacht. Und dann waren wir im Finale gegen Real Madrid. Da haben wir noch das 1:0 geschossen. Ja. Dann haben die losgeledet. Real Madrid war halt schon damals auch eine hochprofessionelle Truppe. Und da haben wir 7:3 verloren.
Ne? Genau, ja, genau. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht das beste Ergebnis gewesen, aber trotzdem ein historisches Ereignis und ein historischer Erfolg auch zu der damaligen Zeit, wie du es gerade gesagt hast.
Und der Elfmeter zum 4:1 war ein Witz.
Ja,
warum? Ja, der war ein Witz, Friede Lutz. Es war quasi ein Zweikampf und der Spanier ist gefallen, dann hat er Elfmeter gegeben.
Schon damals waren die Elfmeter
das Gesetz. Der hat uns das Genick gebrochen, genau. Nein, aber mein Gott, gegen Real Madrid kann man verlieren. Und das hat die Eintracht wirklich bekannt gemacht, dieses Spiel. Vor allem 10 Tore in der offiziellen Spielzeit, Champions-League-Finale gab es nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd für uns. Aber 127.000 Zuschauer gab es auch nie mehr im Hampden Park. 127.000 Zuschauer.
Kann sich gar nicht vorstellen.
Kann man sich nicht vorstellen. Und da die Stadien ja eher kleiner sind, werden wir auch in 100 Jahren noch über den Zuschauerrekord der Eintracht in der Champions League reden.
Ja, du hast es gerade gesagt, Schottland beispielsweise ist ein Land, was Vorreiter war hinsichtlich Fußball, sehr früh natürlich mit Fußball connected. War es auch beispielsweise in Spanien oder Italien anders? War Deutschland da eher hinterher sogar?
Ja, Deutschland hat sich da sehr, sehr schwer getan.
Ja.
Und es war auch so, heute, wenn ein Spieler in Italien spielt oder heute, wenn die Spieler nach England gehen, ist das ja quasi eine Auszeichnung für einen Spieler.
Mhm.
In Deutschland war es in der Nachkriegszeit so, wenn ein Spieler nach Italien gegangen ist, um Geld zu verdienen, weil er Geld verdienen konnte, dann wurde der nicht mehr in die Nationalmannschaft berufen, weil man gesagt hat,
wirklich?
Wenn der nicht in Deutschland spielt, dann kommt er auch nicht in unsere Nationalmannschaft. Also, man hat es noch viel lokaler, patriotischer gesehen und wenn die irgendwo anders Fußball spielen, damit Geld verdienen, das war dann schon so ein bisschen verwerflich, dann kommen die nicht mehr in die Nationalmannschaft.
Krass, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört, aber mal wieder was gelernt. Ja. Genau, was ich gerade eben schon gesagt hatte, 1963 war dann die Gründung der Bundesliga, am 24. August, um genau zu sein. Und die Eintracht war Bundesliga-Gründungsmitglied. Was für Qualifikationen muss man dafür mitbringen, um Gründungsmitglied zu sein von der Bundesliga?
Es gab ein ganz normales Wertungssystem vom DFB. Natürlich war der Aufschrei groß, als die Bundesliga gegründet wurde und wir wurden aufgenommen und Städte östlich von Frankfurt wurden nicht aufgenommen. Und es hält sich bis heute die Mär, dass Rudi Kramlich, unser Präsident, damals ja im Liga-Ausschuss war und er hätte gesagt, in einer Straße kann es keine zwei Bäcker geben. Die Eintracht wurde aufgenommen, Mannschaften östlich Frankfurts wurden nicht aufgenommen. Wir berufen uns auf das Punktesystem. Wir waren auch 1959 Deutscher Meister. Es gab ja auch immer schon Statistiken über die Oberligen. Die Eintracht war damit qualifiziert und andere Vereine nicht.
Und dann muss man aber leider sagen, dass wir ab 1959 es nie mehr geschafft haben, an der Spitze zu stehen. Wir haben irgendwie eher in dem Pokal, in den Knockout-Wettbewerben Erfolge gesammelt. Wann waren wir am nächsten dran an der Meisterschaft jetzt in der Vergangenheit?
Wir waren in der Saison 63-64, erste Bundesliga-Saison waren wir richtig gut. Wir haben uns schwer getan, erstes Spiel nicht gewonnen, zweites Spiel nicht gewonnen. Ich glaube am 4. oder 5. Spieltag gegen Braunschweig das erste Spiel gewonnen. Aber am Ende der Bundesliga-Saison waren wir Tabellendritter und standen im DFB-Pokalfinale. Also wir haben 63-64, sind wir schon prächtig reingestartet in die Bundesliga. Wir haben uns dann immer gut gehalten in der Bundesliga. Wir hatten auch mal Abstiegskampf. Das war 1971. Alte Eintrachtler erinnern sich. Bernd Nickel-Seitfalls hier in Offenbach. Da haben wir in Offenbach gewonnen und sind dann drinnen geblieben. Die anderen sind abgestiegen. Wir waren in den 80er Jahren nach den großen Erfolgen Europapokal, DFB-Pokal, waren wir im Abstiegskampf, weil wir Geld sparen mussten. Wir haben Spieler verkauft. Dann haben wir 83-84 Relegation gespielt. Ende der 80er Jahre Relegation. Haben uns aber bis 1996 in der Bundesliga gehalten und sind dann abgestiegen. Es waren eigentlich immer so die alten Kaiserslautern, HSV, Eintracht Frankfurt. Wir waren immer Bundesliga-Gründungsmitglied. Damit haben wir viel Werbung gemacht. 96 ist dann Lautern und Frankfurt abgestiegen. HSV hat es noch ein bisschen länger durchgehalten.
Ja.
Aber nah dran an der Meisterschaft waren wir natürlich in den 70er Jahren immer mal wieder mit Grabi Holz. Wir hatten mal eine Serie unter dem Trainer Jula Lorand, wo wir, ich weiß nicht, 21 Spiele lang nicht verloren haben. Da sind wir aber schwierig in die Saison gestartet, haben viel verloren und am Ende haben uns irgendwie 2 Spiele gefehlt, um Gladbach zu überholen und Meister zu werden. Wir haben Anfang der 90er Jahre dieses Rostock-Trauma,
ja,
wo wir gedacht haben, wir werden Meister. Also dran waren wir schon ein paar Mal und man sagt, der Eintracht hat eigentlich immer die Konstanz gefehlt. Deswegen eher die großen Erfolge über den Pokal Man sagt ja nicht umsonst, und das kommt jetzt auch wieder Diva. Auf, die Diva.
Ja, das stimmt.
Also die Konstanz über 34 Spieltage ist uns nicht vergönnt gewesen. Und als wir sie hatten, das war 1992, da waren wir am 34. Spieltag Erster. Da war die Wiedervereinigung vorher und es gab noch 4 weitere Spieltage. Und dann am 38. waren wir nicht mehr Erster.
Es gab noch 4 weitere Spieltage?
Das ist eine Katastrophe.
Das ist jetzt wahrscheinlich zu viel Detail, oder?
Ja,
also,
alter,
wie kann man 4 Spieltage noch hinzufügen?
Das war die Wiedervereinigung 1990.
Ja.
Und man hat die Wiedervereinigung 1990, da hat man quasi dann den Fußballverband der DDR und den Fußballverband der BRD zusammengeführt. Mhm. Und dann hat man ein Jahr in der gesamten Bundesliga-Geschichte wurde mit 20 Mannschaften gespielt. Und das war genau die Saison 91-92. Am 34. Spieltag, werden sich viele erinnern, haben wir 3-1 in Leverkusen gewonnen. Mhm. Uli Stein auf dem Zaun. Wir waren Tabellenführer. Die Tabelle wurde von unten nach oben eingeblendet. Und dann gab es noch 4 Spieltage und dann waren wir Dritter.
Also es sollte irgendwie einfach nicht sein.
Aber das kommt noch.
Große Worte. Wir werden es sehen. Im Pokal hingegen, ich meine, klar, Europapokal, müssen wir nicht drüber reden, 2022 und auch DFB-Pokal 2018 waren wir mehr als erfolgreich. Wir haben es gewonnen. Da dann natürlich die Frage, ich meine, ich bin 1997 geboren. Wie war es vorher? Natürlich weiß ich auch grob, wie wir performt haben, aber trotzdem gerne auch nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen Kontext. Wie haben wir performt da in der Vergangenheit?
Also die DFB-Pokalgeschichte der Eintracht beginnt ja 64 mit dem Finale gegen 1860 München, das wir verloren haben. Das hätten wir nicht verlieren müssen, weil wir eigentlich stärker waren als die. Aber den DFB-Pokal hat man damals noch nicht so ernst genommen. Wenn du die Spieler von damals fragst, naja, DFB-Pokal war DFB-Pokal. Und in dieser Tradition der Eintracht international, alte Eintrachtler sagen auch, wir sind eine Reisemannschaft. Uns geht es vor allem darum, um zu reisen. Wir haben 1964 nach dem Pokalfinale eine große internationale Reise gemacht über 3 Wochen. Und da wurden die Spieler vor dem Pokalfinale geimpft.
Mhm.
Und diese Impfung war direkt einen Tag vor dem Pokalfinale. Außerdem wollte sich keiner verletzen. 1951 hat man die Erfahrung gemacht, da sollte einer mit nach Amerika fliegen. Und das war eine Sensation, 4 Wochen Amerika.
Ja.
Der hat sich davor verletzt und konnte dann nicht mitfliegen. Und vor der Reise 1964 wollte sich keiner verletzen. Dann haben wir dieses Endspiel 1964 gegen 1860 verloren.
Also ganz andere Priorität damals noch.
Wenn man Egon Loi fragt, dann sagt er, ja, das war halbherzig. Die Eintracht ist halbherzig angegangen, ja. Das hat sich dann geändert. Der Pokal wurde ja eine große Nummer.
Wodurch hat er an Relevanz gewonnen?
Er hat sich halt so ein bisschen etabliert als der nationale Pokal. Man kannte das aus England, da hast du immer das Cup-Final, das ist ja was ganz Besonderes.
Mhm.
Und das hat man schon so ein bisschen auch nach Deutschland übertragen. Und es war die zweite Trophäe nach der deutschen Meisterschaft. Und da wurde der immer mehr nach oben gestuft, wurde im Fernsehen übertragen und dadurch hat er eine Relevanz gekriegt. Und 1974 im Pokalfinal, da war es ja auch schon so, dass fast 30.000 Eintracht-Fans nach Düsseldorf gefahren sind, um das Spiel gegen HSV zu sehen. Also da war schon eine Riesenbegeisterung. Haben wir einen Pokal gewonnen, 74, dann 75 wieder, 81 und 88. 4 Pokalsiege war schon immer sehr gut. Mit dem 2018er jetzt sind wir wirklich ganz weit vorne. Besser ist eigentlich nur Bayern, Werder Bremen und dann kommen schon wir mit 5 Pokalsiegen. Teilen wir uns mit Dortmund und Schalke.
Also auch wirklich erfolgreiche Momente gehabt. Und wir müssen aber, um das Ganze auch ein bisschen abzurunden, auch auf die dunkleren Zeiten blicken. Abstiege, um das Ganze jetzt mal abzuklären, was wir alles in der Vergangenheit durch hatten. Wann sind wir abgestiegen? Was war vielleicht auch mit das bitterste Ereignis? Gib uns da mal einen Einblick und vielleicht eine kleine Zeitreise auch in die bitteren Momente von der Eintracht in 125 Jahren. Ganz easy Frage.
Ganz easy Frage. Naja, okay, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wo wir 140.000 Mitglieder haben, ganz oft international spielen. Ich glaube, wir haben schon vorletztes Jahr in den 2020er Jahren mehr Europapokalspiele gehabt wie in den 70er Jahren komplett, weil so viele Spiele mittlerweile die Eintracht international macht. Das erste Mal abgestiegen sind wir 1996, da hat eigentlich keiner mit gerechnet, weil wir hatten eigentlich eine nominell stark besetzte Mannschaft. Da hat die Eintracht schon, da hast du gemerkt, 92 hat es nicht funktioniert, dieses Rostock, da hat man gesagt, okay, dann machen wir es nächstes Jahr. Dann hat man es probiert, 93 wieder nicht funktioniert, hat man gesagt, dann machen wir es dieses Jahr, 94 wieder nicht probiert.
Man hat
Druck aufgebaut, man hat investiert, man hat teure Spieler geholt, man hat teure Trainer verpflichtet mit diesem Ziel, jetzt muss es doch endlich klappen. Und wenn heute ja eine Lizenzierung sehr klar läuft, was der Verein alles machen muss, hast du in den 90er Jahren noch relativ leicht reinschreiben können, wir kalkulieren Europapokal bis zum Viertelfinale. Und wenn du dann in der ersten Runde rausgeflogen bist, war es halt so. Also die Eintracht hat da schon auch sehr mutig kalkuliert, immer mit dem Ziel, wir werden mal Meister. Und gleichzeitig begann so ein schleichender Abstieg. Man war gar nicht mehr so stark. 94 haben wir uns noch für den Europapokal qualifiziert, waren im Viertelfinale gegen Juve Turin. Mhm. 95 haben wir uns nur noch für den UI-Cup qualifiziert. Das war so dieser Sommercup. Da sind wir dann in Bordeaux rausgeflogen und 96 sind wir abgestiegen. Und eigentlich sind wir mit einer starken Mannschaft. 96, 95, 96 kam Andi Köpke, Nationaltorhüter, zu uns. Wir hatten Markus Schupp, wir hatten Johnny Ekström, wir hatten eigentlich eine gute Mannschaft, die aber nicht funktioniert hat. Ja. Und dann begann die langsame Aufbauarbeit und die dann ja auch sich letztlich gezogen hat bis 2005, wo wir dann wieder aufgestiegen sind, 2005, dann das Pokalfinale erreicht haben. Dann sind wir 2011 nochmal abgestiegen, mit dieser Rückrunde der Schande von Peter Fischer benannt und 2012 wieder aufgestiegen. Aber so zwischen 96 und 2004 gab es ja nur einige Abstiege.
Ja, war quasi auch eine Art Findungsphase und wie du es auch gesagt hast, die individuellen Spieler können halt dann auch nicht am Ende den Karren aus dem Dreck ziehen. Wenn das Teamgefüge nicht stimmt, dann passt es einfach nicht. Aber jetzt inzwischen haben wir ja wirklich eine gewisse Stabilität reinbekommen. Seit 2012 nicht mehr abgestiegen, ne? Richtig.
Und diese Findungsphase hat der Eintracht auch viel gebracht. Also das ist am Ende...
Man weiß, wo man herkommt.
Man weiß, wo man herkommt und die Fans haben das beim Aufstieg gegen 1860 München, da gab es eine Choreografie, man weiß, Siege nur zu feiern, wenn man auch die schlechten Zeiten erlebt hat, so ungefähr. Und diese Zeit, der so ein bisschen, die Eintracht war ja schon, also ein sehr selbstbewusster Verein immer Anfang der 90er Jahre, die Eintracht war schon ein bisschen elitär, ja. Nach dem Abstieg 96 ging das einfach nicht mehr und viele Sachen, die wir heute als großen Vorteil der Eintracht sehen, die Kreativität der Fans, diese große Fanszene, das hat sich in den 90er Jahren entwickelt, weil der Verein gar nicht mehr so viel machen konnte und der Verein war auf die Fans angewiesen. Wenn die Leute heute irgendwie www.eintracht.de gehen, diese erste Homepage wurde von Fans gemacht, ja, dieses Eintracht TV, gab es damals Eintracht Fans TV, da haben Fans TV gemacht, es gab Radio, also Sachen, die ihr heute ganz selbstverständlich macht, haben damals Fans angestoßen, um dem Verein noch ein bisschen Halt zu geben. Und der Verein war auf einmal auch auf die Fans angewiesen. Mhm. Anfang der 90er Jahre hättest du sowas nicht machen können. Ende der 90er Jahre war die Eintracht für viele Fans auch ein schönes Spielfeld, um Ideen zu verwirklichen.
Ja, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, dass die Verbindung zwischen Fans und Verein in Deutschland, würde ich sogar behaupten, einmalig ist. Und das kommt halt nur dadurch, dass man, glaube ich, Erfolge nicht für selbstverständlich nimmt. Also das hat man ja auch 2022 gesehen. Man hat einfach nicht damit, also irgendwo hat sich das aufgebaut mit den Reisen durch Europa, dass man dachte, irgendwann können wir auch den großen Coup feiern. Aber richtig realisiert und damit gerechnet hat man am Ende doch nicht. Und dadurch entstehen dann halt diese starken Emotionen, was wirklich, wirklich einmalig ist. Kommen wir mal nochmal zurück zu der Eintracht, wie sie auch innerhalb von Deutschland auch gesellschaftspolitisch gesehen wird. Wir sind ja auch ein Verein, beispielsweise auch mit unserem ehemaligen Präsidenten Peter Fischer, der Statements setzt. Wir als Verein setzen auch Statements. War das immer so? Wir hatten ja jetzt eben gerade auch die Zeit im Nazi-Regime. Da wurden natürlich alle Vereine auch gleichgeschaltet. Ich glaube, das ist auch eine Sondersituation, wo es schwierig ist zu sagen, warum hat der Verein nicht mehr gemacht? Wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte entwickelt, dass wir der Verein geworden sind, der wir heute sind?
Also ich glaube, das hängt natürlich sehr mit den handelnden Personen zusammen bei der Eintracht. Und dass der Peter Fischer sich so klar geäußert hat, das war, glaube ich, für die Eintracht ein Glücksfall, das mal so nach außen zu tragen. Und Peter Fischer hat sich ja vor allem beim Erstarken der AfD gegen diese antidemokratischen Werte gerichtet und hat gesagt, wer die AfD wählt, kann eigentlich nicht Mitglied sein, schaut euch unsere Satzung an. Und das auszusprechen hat ja, hast du ja gesehen, dass ganz viele Leute gesagt haben, genau, das ist mal eine Positionierung, die in den Jahren davor eigentlich ganz oft nicht kam, weil man oftmals sagt man, ja, der Sport ist unpolitisch, wir müssen Politik aus dem Sport draußen lassen. Und dass Peter Fischer das so klar gesagt hat, hat ja der Eintracht ein Profil gegeben und das hat uns sehr viele Sympathien auch gebracht. Natürlich hat es dem Peter Fischer auch sehr viele Anfeindungen gebracht und was du im Internet liest, immer wieder, wie er angegangen wird, wie er angezeigt wird. Aber ich finde, das hat dem Verein Profil gebracht und hat uns sehr vorangebracht. Und das, der Dario Minden hat das gestern in der Mitgliederversammlung der Fanabteilung nochmal gesagt. Wir haben uns mal gleichhalten lassen, aber gegen diese antidemokratischen Kräfte, die derzeit wirken, geben wir diesmal nicht klein bei. Und das ist ein Auftrag und ich glaube, du hast als Verein, der du die Leute an den Emotionen packst, hast du so viele Möglichkeiten. Deswegen bin ich auch immer so begeistert über die Möglichkeiten des Museums. Geschichte vermitteln ist oftmals für junge Leute ist schwierig, du gehst in ein Museum. Aber wenn du die Geschichte an diesen Emotionen vermittelst, jeder ist Eintracht-Fan und dann kannst du vor 100 Jahren erzählen, was war vor 100 Jahren, die waren auch schon, die haben sich auch schon um die Eintracht gedreht. Mhm. Und da haben wir als Museum, finde ich, eine super Möglichkeit, relevante Themen zu vermitteln und den Leuten auch interessiert beizubringen oder mitzugeben. Und das hat der Verein natürlich auch.
Ja, 125 Jahre sind natürlich auch eine lange Zeit, in der einige Erfahrungswerte gesammelt werden können. Dementsprechend haben wir auch einfach dieses Standing jetzt in der Gesellschaft, wie du es auch gesagt hast. Du hast jetzt gerade den Bogen schon ganz schön gespannt. Ich versuche hier so weiter zu spannen zum Museum. Sind rund um das 125-jährige besondere Events geplant? Wie intensiv ist gerade die Phase? Wie schaut es da aus?
Wir haben zum 125. Geburtstag, haben wir eigentlich schon im letzten Jahr angefangen. Wir haben so eine kleine Serie gemacht, Museumsgeschichten, die Geschichte der Eintracht. Da gibt es 5 Teile fürs Hosentaschenformat. Da kommen jetzt dieser Tage, kommt der 4. Teil raus und der 5. Teil kommt erst zum Ende der Saison. Wir werden im April und Mai noch Veranstaltungen machen. Wir werden nochmal eine Veranstaltung zu 125 Jahre Eintracht machen. Im Museum haben wir mittlerweile einiges umgebaut. Wir haben die alte Riederwaldkneipe eingebaut und da werden wir auch noch weiter umbauen. Es gibt alle möglichen Sachen rund um die Geschichte der Eintracht, die jetzt in nächster Zeit noch stattfinden.
Ja, also auf jeden Fall viel Programm rund um das 125-Jährige. Was ist denn dein persönliches Highlight davon?
Also mein persönliches Highlight ist natürlich, dass die Eintracht Pokale gewinnt und gerade Fans meiner Generation, man hat ja nicht mehr damit gerechnet. Also wir waren nur auch 1988 haben wir diesen DFB-Pokalsieg gehabt, dann haben wir die Meisterschaft vergeigt. Wir sind irgendwie immer in letzter Sekunde rausgeflogen irgendwo. Dann sind wir abgestiegen. Und man hat sich ja auch in dieser bruchhagenschen Theorie, die Liga ist zementiert, war man drin und man hat gesagt, wir werden nie mehr einen Pokal gewinnen. Das war ja 2015. Alex Meyer kriegt die Torjägerkanone. Was war da los im Stadion? Da hält ein Eintrachtler einen Pokal hoch. Das war die Torjägerkanone. Mhm. Und als wir dann 2018 diesen DFB-Pokal gewonnen haben, ist das ja bei allen Eintrachtlern, was wir können, was gewinnen. So dieses Gefühl, der Stefan Reich von Hessischen Rundfunk, 11 Freunde, hat damals geschrieben, nach Schlusspfiff war es im Olympiastadion relativ ruhig, weil Eintracht-Fans gar keinen Lieder für Erfolge haben. Es waren ja wirklich alle so vor den Kopf geschlagen. Ach du Scheiße, jetzt haben wir dieses Ding gewonnen. Und es ist lustig, wenn man sich die Videokassette anschaut und spult zurück, dann ist der Abpfiff und das Erste, was die Eintracht-Fans nach dem DFB-Pokal die Sieg singen, ist Europapokal. Also da muss erst einer dieses deutsche Pokalsieger erfinden. Ja. Also das ist für mich ein Highlight, dass die Eintracht Pokale gewinnen kann, weil das hatten wir zwischenzeitlich verlernt und jetzt sieht man, das geht so weiter, diese Euphorie. Okay, jetzt sind wir aus der Conference League rausgeflogen, aber es geht weiter bei der Eintracht. Das ist für mich ein Highlight. Und zum 125. Jubiläum natürlich nochmal ein Highlight. Das Jubiläumstrikot mit der Gründungsurkunde. Also diese Gründung, 8. März 1899. Und wir reiten da ja auch immer ein bisschen drauf rum. Aber das kann draus werden, wenn 15 Leute sagen, komm, wir gründen einen Verein. Und dass die Gründungsurkunde auf dem Jubiläumstrikot der Eintracht ist, das finde ich natürlich stark. Und dass das Museum Ärmelsponsor ist, mehr geht eigentlich nicht, weil ich glaube, Hauptsponsor werden wir nie. Aber da bin ich auch unseren Sponsoren der Eintracht sehr dankbar, dass die Vereinsspieler darauf verzichtet haben. Das ist schon eine starke Sache.
Also Leute, ihr habt gehört, es sind Events rund um das 125-Jährige geplant. Findet ihr bestimmt auch alle Infos auf der Website. Und im Shop ist auch noch das Sondertrikot verfügbar. Also wenn ihr dieses feine Stück Stöffchen haben wollt, dann schlagt da auf jeden Fall noch zu. Wir kommen langsam dem Ende entgegen, würde ich sagen. Willst du noch irgendwas loswerden? Bist du happy mit, wie du die 125 Jahre Eintracht Frankfurt zusammengefasst hast? Oder fehlt noch irgendetwas für dich?
Also aus der Sicht des Moderators, ich sitze ja sonst immer auf deiner Seite, da habe ich ganz oft den Eindruck, wenn ich Gäste habe, oh mein Gott, wir müssen noch weitermachen, wir müssen noch weitermachen. Letztens Rudi Bommer, irgendwie war die Düsseldorfer Zeit zu Ende und dann ist auch eine Stunde rum und dann kommt eigentlich die Eintracht. Ja. Es gibt natürlich noch 1000 Sachen zu erzählen. Zum 130. Geburtstag komme ich wieder.
Da treffen wir uns wieder.
In 5 Jahren.
Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine historische Zeitreise mit Eintracht Frankfurt hat man auch nicht jeden Tag. Dementsprechend feiern wir jetzt aber erstmal schön den Geburtstag. Und liebe Leute, hört sonst in den anderen Podcast rein. Aufstehen mit der Eintracht mit Phil Hofmeister haben wir im Angebot, als auch Eintracht aktuell, wo ihr Pressekonferenzen und mehr hören könnt. Und ja, ansonsten habt noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Kommt gut zur Arbeit oder wie auch immer. Und bis dann.
Dankeschön.